NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Was Sie da gehört haben, ist das Widderhorn, das Shofar. Rosh Hashanah liegt hinter uns. Mit dem jüdischen Neujahrsfest hat am Sonntagabend das neue jüdische Jahr 5777 begonnen. Wir sind auf dem Weg zu Yom Kippur, dem Versöhnungstag, dem höchsten und wohl auch ernstesten Feiertag im Judentum. Das Shofar rief am Montag in allen Synagogen zu Besinnung, Buße und Umkehr. Ein Prozess, der an Yom Kippur seinen Höhepunkt erreicht und in Versöhnung münden soll, mit den Menschen und mit Gott. Diesen Tag verbringen religiöse Juden von morgens bis abends in der Synagoge und sie essen und trinken währenddessen nichts. Der emeritierte Professor Micha Brumlik ist als engagierter jüdischer Publizist nicht nur in dieser Sendung präsent. Anders als das bei vielen Intellektuellen sonst der Fall ist, spielen Religion und religiöse Gebote für ihn durchaus eine Rolle. Micha Brumlik, am Dienstagabend beginnt Yom Kippur. Was bedeutet der Tag für Sie?
Also für mich ist das ein Tag der Einkehr und der Umkehr, ein Tag, an dem ich versuche, mir Rechenschaft darüber abzulegen, was für ein Leben ich im vergangenen Jahr geführt habe und ob und wenn ja, was für Formen des Unrechts ich möglicherweise anderen Menschen, Mitmenschen angetan habe.
Wie verbringen Sie den Tag denn ganz konkret?
Ich verbringe den Tag ganz konkret, wie das traditionelle Judentum es vorsieht, mit einem radikalen Fasten. Das beginnt bei Sonnenuntergang am Vortag und endet am Sonnenuntergang des folgenden Tages. Alles in allem summiert sich das dann auf 25 bis 26 Stunden, während derer man ohne Essen und Trinken bleibt.
Wie lange machen Sie das schon so?
Ich mache das, seitdem ich religiös volljährig geworden bin als jüdischer Knabe, also seit dem Alter von 13 Jahren.
Seitdem fasten Sie an jedem Yom Kippur?
Ja. Es gab ein Jahr, an dem ich eine strikt antireligiöse Phase hatte, als ich Anfang 20 war. Da habe ich das bewusst nicht getan.
Wenn man 25 Stunden oder etwas mehr streng fastet, wie wirkt sich das denn aus? Sie sind dann den ganzen Tag in der Synagoge. Fördert das Ihre Konzentration? Gibt es verschiedene Phasen? Lenkt es auch ab?
Teils, teils. Es gibt Phasen, in denen man in der Tat wie besessen an Essen und Trinken denkt. Aber dann gibt es auch Phasen, wo dieser Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug zu einer Art künstlichen Depressivität führt, sodass man dann verstärkt über sich selbst und sein Leben nachgrübelt.
Es heißt ja im Talmud, Gott könne nur die Sünden gegen Gott vergeben. Mit seinen Mitmenschen müsse man sich schon direkt auseinandersetzen und die um Vergebung bitten. Haben Sie sich denn zu Yom Kippur schon mal ganz konkret bei jemandem entschuldigt?
Durchaus. Wir machen das jedes Jahr, meine Frau und ich. Und gelegentlich, wenn ich mich im Jahr mit Freunden oder Freundinnen heftigst gestritten habe, spreche ich das jedenfalls dann nochmal an.
Und Sie nennen auch ganz konkret die Dinge und sagen, das genau tut mir leid.
Ja, genau. So wie ich das lebe, geschieht das nur mit sehr engen Freunden. Also mit anderen, denen man vielleicht ein viel schärferes Unrecht getan hat, kommt es dazu in der Regel nicht.
Der Yom Kippur heißt ja Versöhnungstag. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Gibt es das, dass man am Ende des Tages wirklich eine Art Versöhnung mit sich selbst, mit Gott, mit allen anderen empfindet und zufrieden nach Hause geht?
Also man ist zunächst erleichtert, nicht zuletzt deswegen, weil dieses strapaziöse Fasten auch sein Ende gefunden hat. Aber es bleibt der Zweifel, denn Yom Kippur ist auch ein Tag, in dem über das Gericht nachgedacht wird. Und es gibt eine Fülle von vor allem im Mittelalter entstandenen Gebeten, die dann offen lassen, ob man auch im kommenden Jahr wieder in das Buch des Lebens eingeschrieben bleiben wird.
Aber das Gefühl, Ihren Beitrag geleistet zu haben, das haben Sie dann schon?
So weit wie möglich, ja.
Am Dienstagabend beginnt der Versöhnungstag Yom Kippur. Micha Brumlik gab Auskunft darüber, wie er ihn begeht. Bei uns geht es gleich um RIAS, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Düsseldorf den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Ein antisemitisches Relief aus dem Mittelalter an der Stadtkirche in Wittenberg hat im Ausland heftige Kritik ausgelöst. Der Theologe Richard Harvey aus London fordert in einer Internetpetition die sofortige Entfernung der jahrhundertealten Darstellung. Das Bild wird als Judensau bezeichnet und zeigt einen Rabbiner, wie er einem Schwein unter den Schwanz schaut und Juden, die an den Zitzen der Sau trinken. Die Skulptur sei bis heute ein Angriff auf Juden und verspotte sie in ihrem Glauben, heißt es in der Kritik. Anlass der Petition ist das Reformationsjubiläum 2017. Besucher aus der ganzen Welt werden dann in der Kleinstadt und in der Stadtkirche erwartet, die als Mutterkirche der Reformation gilt und zum UNESCO-Welterbe zählt. Mit der Kritik wurde eine rege Debatte über den Umgang mit diesem Relief angestoßen. Die Vertreter der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, bemühen sich weiter um Klarstellungen im Verhältnis zwischen Christen und Juden. Nachdem sich die EKD-Synode vor einem Jahr von judenfeindlichen Aussagen Martin Luthers distanziert hatte, will sich das Kirchenparlament Anfang November auf der Synode in Magdeburg mit dem Thema der umstrittenen Judenmission befassen. Heute spricht sich in der EKD zwar eine Mehrheit gegen die Mission von Juden aus, evangelikale Gruppen, unter anderem in Württemberg indes, vertreten abweichende Meinungen, sodass eine einheitliche Position beim Blick auf die 20 Landeskirchen in Deutschland nicht erkennbar ist. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hatte sich im November 2015 von der EKD-Synode eine klare Absage an die Judenmission gewünscht. Die liberale jüdische Gemeinde in Hamburg hat jetzt einen eigenen Friedhof. Gestern weihte Rabbiner Moshe Navon das Gelände auf dem Ohlsdorfer Friedhof ein. Auf diesem Areal ist Platz für etwa 100 Gräber. Damit können die Mitglieder der Reformgemeinde nun auch nach ihren eigenen Vorschriften bestattet werden. Unter dem Titel »Schweizer Juden – 150 Jahre Gleichberechtigung« erinnert eine neue Ausstellung der Universität Luzern an die Emanzipation der jüdischen Gemeinschaft des Landes. Im Januar 1866 wurden die Schweizer Juden nach einer Volksabstimmung den übrigen Schweizer Bürgern gleichgestellt. Nach Jahrhunderten der Verfolgung, Vertreibung oder Ausgrenzung sei dies der Schritt der Emanzipation gewesen, so die Universität Luzern. Die Ausstellung ist bis zum 30. Oktober im Foyer der Universität Luzern geöffnet. Soweit die Meldungen.
Kleine und größere antisemitische Beleidigungen, Attacken und Übergriffe. Erstaunlich viele Jüdinnen und Juden haben so etwas schon einmal erlebt. Laut Bundesregierung gab es im vergangenen Jahr deutschlandweit 1.366 antijüdische Straftaten. Zivilgesellschaftliche Gruppen bezweifeln jedoch die offizielle Statistik. Nach ihrem Eindruck müsste die Zahl viel höher sein. Grund für einige Nichtregierungsorganisationen in der Hauptstadt, Anfang 2015 eine eigene Meldestelle einzurichten, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS. Deutschlandweit ist RIAS die erste Einrichtung dieser Art. Ein weiteres Projekt arbeitet seit kurzem in Kassel, während es im Ausland vergleichbare Institutionen schon seit langem gibt. Aus ganz Deutschland werden antisemitische Vorfälle bei RIAS gemeldet. Mittlerweile kann das Berliner Projekt einen ungewöhnlichen Erfolg verbuchen. Jens Rosbach berichtet.
Jennifer traut sich auf den Straßen Berlins nicht, ihr Armband mit dem Davidstern zu zeigen. Die 28-Jährige versteckt auch ihre Halskette, an der ihr Namenszug auf Hebräisch hängt. Andernfalls riskiert die Jüdin Ärger von deutschen wie von migrantischen Jugendlichen.
Da wird man tatsächlich auch einfach nur als du Jude beschimpft. Manchmal wird auch noch ein Zusatz hinten dran gehängt wie Judenschlampe, aber Jude an sich oder Jüdin an sich ist allein immer schon für die meisten Leute eine Beleidigung.
Jennifer erlebte im vergangenen Jahr sogar mit, wie ein Freund körperlich angegriffen wurde. Weil er eine Kippa trug, warfen Unbekannte eine Flasche auf ihn.
Er hat die Flasche ins Gesicht gekriegt und das hat man dann halt schon deutlich gesehen.
Trotz der Beleidigungen und Attacken, die aus ihrer Sicht eindeutig antisemitisch waren, Jennifer ging nie zur Polizei, denn sie möchte eine Vernehmung verhindern.
Da muss man alles erklären und muss sich natürlich schon selber irgendwo in so eine Position drücken, wo man sagt, okay, aus irgendeinem Grund ist man schon ein Opfer und kann nicht so richtig was dafür und wird aber direkt so abgestempelt. Das ist dann schon so eine Überwindung, dann darüber zu reden manchmal, ja.
Andere Juden gehen nicht zur Polizei, weil sie meinen, dass die Täter sowieso nicht ermittelt werden können. Das hat auch Benjamin Steinitz schon oft gehört. Steinitz leitet die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Berlin, kurz RIAS. Das Projekt wurde im vergangenen Jahr von 6 antirassistischen und jüdischen Organisationen gegründet. Mit der Website reportantisemitism.de und einer Hotline will die Initiative möglichst viele Übergriffe auf Juden in der Hauptstadt erfassen. Auch Fälle, die nirgendwo registriert wurden, wie die von Jennifer. So soll die polizeiliche Statistik nachgebessert werden.
Diese Statistik der Polizei ist die zentrale Referenz für Medien, für Debatten im Abgeordnetenhaus, für Problembeschreibungen in der Öffentlichkeit. Und wenn es uns gelingt, die Zahlen zu den antisemitischen Straftaten in dieser Statistik realistischer darzustellen, dann wird sich die Debatte auch hoffentlich verändern.
Laut Polizei gab es im vergangenen Jahr 175 antisemitisch motivierte Straftaten in Berlin. RIAS hat hingegen 405 Fälle registriert, von Betroffenen, die sich persönlich gemeldet haben, auch von Vereinen, die eigene Fälle gesammelt haben und von Aktivisten, die auf Demonstrationen Ausschreitungen beobachtet haben. Das Erstaunliche, die Differenz zwischen amtlichen und RIAS-Zahlen führt bei den Berliner Ordnungshütern nun zu einer Korrektur. Polizeisprecher Thomas Neuendorf erklärt, dass bestimmte Fälle nachgeprüft und in die offizielle Statistik aufgenommen werden.
Wir werden 40 Anzeigen nachfertigen. Die werden jetzt geschrieben und fließen dann auch in die Statistik des Jahres 2015 mit ein. Das wird jetzt im Nachhinein geändert.
In der amtlichen Statistik wachsen also die antisemitischen Straftaten von 175 auf 215 an. Die Polizei sieht in RIAS keine Konkurrenz, sondern eine Hilfe. Die Sicherheitsbeamten bevorzugen allerdings eine Sofortmeldung durch die Betroffenen.
Es ist sicherlich politisch bedeutsam, dass eben mehr Taten passieren, als registriert wurden. Für uns als Polizei ist es aber eher wichtig, Täter zu fassen. Da hilft uns eine spätere Erfassung nicht so viel. Deswegen bitten wir ganz inständig, dass die Leute zur Polizei kommen und die Anzeige dort erstatten. Wir gehen sensibel mit den Betroffenen um und wenn sie sich unsicher fühlen, können sie auch jederzeit einen Mitarbeiter von RIAS zum Beispiel mitnehmen.
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus will zwar mit den Behörden kooperieren, erklärt aber, dass es immer einen Unterschied in der Erfassung und Beurteilung antisemitischer Vorfälle geben wird. RIAS werde nie zum Vorzimmer der Polizei werden, bilanziert Projektleiter Steinitz.
Wir sind nach wie vor eine zivilgesellschaftliche Einrichtung, die sich auch in Zukunft herausnehmen wird, polizeiliches Verhalten offen und kritisch anzusprechen. Das hat Gründe, warum die Leute zu uns kommen und nicht zur Polizei gehen.
Noch ein Nachtrag: Die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland hat jetzt eine Kooperation mit RIAS, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, vereinbart. Jens Rosbach stellte RIAS vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Düsseldorf.
Der Shabbat zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur hat einen speziellen Namen, Shabbat Shuvah. Dieser Name kommt aus der Haftarah, der Prophetenlesung. Dort heißt es gleich zu Beginn, Vers 2 aus dem 14. Kapitel von Hosea, Shuvah Yisrael, kehre um Israel, bis zu Gott, deinem Gott, denn du bist gestrauchelt durch deine Sünde. Diese Haftarah ist die zweite der Tarte de Teyufta, also der zwei Prophetenlesungen, die das jüdische Volk zur Umkehr aufrufen, das Leitmotiv der jüdischen hohen Feiertage. Was aber genau heißt Umkehr? Um das zu verstehen, müssen wir erstmal das Gegenstück verstehen, die Sünde. Eigentlich ist Sünde eine schlechte Übersetzung des hebräischen Wortes Chet. Chet bedeutet so viel wie Verfehlung. Und genau darum geht es. Wir machen Fehler. Das ist eben menschlich. Das kann passieren, und der Talmud in Traktat Sanhedrin 46b erklärt, dass es keinen Menschen gibt, der nie Fehler machen würde. Wichtig ist aber, wie wir mit unseren Verfehlungen umgehen. Dafür gibt es im Judentum das Prinzip der Tschuva, der Buße, Reue oder wortwörtlich übersetzt Umkehr. Und genau das sollen wir machen. Dorthin umkehren, zurückkehren, wo wir den Fehler gemacht haben und ihn korrigieren und dann natürlich den richtigen Weg einschlagen. Der Rambam, Maimonides, Der große Rabbiner, Philosoph und Arzt des mittelalterlichen Spaniens erklärt uns in seinem Werk Mishne Torah, wie das konkret funktioniert. Die Tschuva besteht darin, dass der Sünder von seiner Sünde ablässt, sie aus seinem Denken und Sinnen entfernt und beschließt, sie nie wieder zu begehen. Nach dieser Umstimmung bereue man das Vergangene. Ferner muss man ein Sündenbekenntnis in Worten ablegen und die Dinge aussprechen, die man im Herzen beschlossen hat. Zunächst also müssen wir von unserem Fehlverhalten ablassen. Was so einfach klingt, ist aber sehr schwierig, denn jeder von uns hat Stärken und Schwächen, und gerade an den Schwächen zu arbeiten, fällt uns besonders schwer, und hieraus resultieren unsere Fehler, die wir oft auch immer wieder machen. Daher betont Maimonides das Ablassen von der Sünde und den Vorsatz, dass wir denselben Fehler eben nie mehr machen. Ein wichtiger Faktor im Prozess der Umkehr ist die Reue. Wenn wir etwas wirklich bereuen, dann werden wir es nie wieder machen. In unserer jüdischen Liturgie zu den hohen Feiertagen heißt es: Wir wandten uns ab von deinen Geboten und Anweisungen, die zu unserem Guten sind, aber es war es nicht wert. Wenn wir es also schaffen, uns klarzumachen, dass sich Sünde niemals lohnt, und auch wenn ich denke, einen Vorteil aus dem Fehlverhalten zu haben, es letztlich doch zu meinem Nachteil ist, dann werden wir damit aufhören. Maimonides war es noch wichtig, ein Sündenbekenntnis zu betonen. Er meint sogar, dass dies eine Pflicht direkt aus der Torah ist, basierend aus Bemidbar, Kapitel 5, Vers 6 bis 7. Psychologisch ist klar, dass nur durch das Formulieren und Aussprechen meiner Verfehlungen ein echter Reueprozess beginnen kann. Grundsätzlich ist damit der Prozess der Tschuva, der Umkehr, abgeschlossen. Allerdings betrifft dies nur Sünden, die zwischen mir und Gott stehen, also zum Beispiel, wenn ich unkoscher gegessen oder nicht immer gebetet habe. Sollte ich einem Mitmenschen etwas Schlechtes getan haben, zum Beispiel ihm etwas gestohlen oder ihn angelogen haben, dann muss ich ihn noch um Verzeihung bitten und den entstandenen Schaden, wenn möglich, ersetzen. Denn, so schreibt Maimonides, Tschuva und Fasten an Yom Kippur können nur Sünden zwischen Menschen und Gott sühnen. Sünden, die Mitmenschen betreffen, können einem davon nicht verziehen werden. Wir müssen also vor allem in dieser Zeit der Buße auf den Mitmenschen zugehen. Potenziell auch auf denjenigen, den wir vielleicht nicht so mögen. Das ist der schwerste Teil der Tschuva, schwerer noch als Fasten und Beten.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Düsseldorf. Allen jüdischen Hörerinnen und Hörern einen guten Yom Kippur und Gmar Chatimah Tova.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.